nachdem wir nun gewissermaßen auf der Ebene der Gefühle Gott begegnet sind im Gebet, auf der Ebene des Körpers im Abendmahl, wollen wir versuchen, Gott auch zu begegnen auf der Ebene des Intellekts, also mit unserem Kopf. Auch der gehört zu unserem Menschsein. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir als Christen, bei denen ist dieser Teil der Intellekt am wenigsten entwickelt. Also da haben wir Nachholbedarf. Darum soll es heute gehen. Und deshalb lesen wir, haben wir schon eine Zeit lang gemacht, versuchen uns den Römerbrief verständlich zu machen. Das ist zugegebenermaßen etwas Schwieriges. Die Christenheit hat 1500 Jahre fast gebraucht, um es einigermaßen geschnallt zu haben. Und es geht immer wieder verloren. Also das, was in der Reformation passiert war, da hat das erste Mal größere Mengen von Christen so ansatzweise geschnallt, was der Paulus eigentlich gemeint hat. Der Paulus hat ja versucht, die Erfahrung Gottes, die das Volk Israel hatte, gewissermaßen auf der intellektuellen Ebene auf die Erfahrung aller Menschen dieser Welt zu übertragen. Und deshalb ist es so wichtig, den Römerbrief zu verstehen, zumindest die Grundzüge. Ich will auch hier nicht jetzt ein Seminar über den Römerbrief halten und über alle Einzelaspekte, dann sind wir in 15 Jahren noch nicht fertig, das ist mir schon klar, sondern mir geht's einfach um die Grundzüge. Ich will zunächst mal versuchen, das, was ich mir für heute als Hintergrund für das, was ich sagen will, vorgenommen habe, vorzulesen. Ich habe den Text von Paulus, ich hoffe, der nimmt mir es nicht krumm, habe ich ein bisschen gekürzt. Einfach, weil ich finde, das ist zu ausführlich. So geduldig wie die Menschen damals sind wir nicht mehr. Uns fehlt auch eine Menge von dem Hintergrundwissen, dass das Publikum, das damals wohl angesprochen hat, die ja vom Judentum her geprägt waren, das Hintergrundwissen fehlt uns. Ich will also einfach nur versuchen, mal Römer 4, das ganze Kapitel und 5, Vers 1, einfach im Zusammenhang, aber ganz stark komprimiert und gekürzt uns einfach weitergeben. Ich lese es zunächst mal vor und dann sollten wir uns wirklich gedanklich damit beschäftigen. Also Paulus schreibt, wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater nach dem Fleisch? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Den aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen gerechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe. Wie bei Abraham, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und er, Abraham, war voller Gewissheit, dass Gott, was er verheißen hatte, auch zu tun vermöge. Das alles ist aber nicht seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden wäre, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus und sein Herrn aus den Toten auferweckt hat. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus und sein Herrn. Diesen Römerbrief, den ihr ja gerne zu Hause mal im Zusammenhang lesen könnt, aber ihr werdet merken, ihr braucht mehrmals, ihr müsst vielleicht mehrere Tage hintereinander immer wieder diese beiden Kapitel lesen, bis es dann langsam dämmert, weil das ist so, ja, strömt da aus dem Kopf von dem Paulus, das ist ziemlich anstrengend. Ich weiß das und deshalb ein paar Zusammenhänge. Also wir sollen das Entscheidende für uns nutzbar machen. Und wir müssen dazu fragen, wie argumentiert Paulus in der damaligen Situation? Und vielleicht sollten wir uns auch mal Gedanken machen, was waren das für Leute, an die Paulus direkt schreibt? Denn der hat ja nicht uns gesehen, denn dann hätte er sich wahrscheinlich mit Grausen abgewandt. Der hat sich an die Menschen, die er damals vor Augen hat, die Gemeinde in Rom gewandt, der er erklären wollte, passt mal auf, liebe Leute, ihr ganz unterschiedlichen Leute, euch will ich erklären, worum es beim Evangelium wirklich geht. Also, wie war die Situation der Menschen damals? Wie war ihre Situation? Diese Menschen waren wie Ertrinkende. Sie waren Menschen, die nicht gedacht haben, sondern die festgehalten haben. Wie bei uns. Stellt euch dieses Bild vor, wir fallen von irgendeinem Schiff runter und uns jemand schmeißt uns einen Rettungsring zu und wir schaffen es nicht auf das Schiff hoch, weil wir uns an diesem Rettungsring festklammern. Und das genauso etwas war die Situation damals und ist auch die Situation heute. Letztendlich bei allen Menschen. Wir klammern uns an etwas fest, was Paulus versucht uns nicht auszureden, sondern wo uns Paulus versucht hinüber zu führen. Und deshalb fängt er zunächst mal grundsätzlich an, indem er deutlich macht, das haben wir ja gehört in der ersten Predigt, da ging es darum, dass das, was von Gott sichtbar ist, offenbar ist. Also die das ist das Erste, was Paulus sagt, das ist gewissermaßen Prämisse. Gott ist da. Es gibt niemand und nichts auf der Welt, kein Mensch, der das bestreiten könnte. Nur ist es halt so, Menschen schaffen es irgendwie, einen Ersatz für diesen Gott herzukriegen. Die Menschen damals, da waren es Götterbilder, heilige Bäume, Stierbilder oder bei den Ägyptern war es so ein Schöpfungsmythos, alles Mögliche, nur nicht dieser persönliche Gott, von dem der überhaupt nicht in Abrede gestellt werden konnte. Und letztendlich auch heute nicht in Abrede gestellt werden kann. Dass Gott da ist, dass der Schöpfer da ist, das kann niemand vernünftig bestreiten. Wir tun das zwar, indem wir irgendwas anderes an die Stelle Gottes setzen, was nicht Gott ist. Damals Bilder, heilige Bäume, Stierbilder, Mythen. Heute machen wir das, indem wir irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse letztendlich dafür missbrauchen. Also da gibt's so allerlei. Also die Evolution, den Urknall oder die Natur. Ihr müsst mal euch nur klar machen, jetzt, wenn wir das Beispiel Urknall nehmen, die Behauptung, es gibt keinen Gott, weil es hat einen Urknall gegeben, das ist ein Blödsinn. Ein ganz einfacher. Wir sollten den Leuten sicher das nicht so sagen, weil die es halt glauben und weil wir die nicht verletzen wollen. Aber nichts ist geklärt, wenn ich behaupte, der Urknall. Denn da steht immer noch nicht, wer mit was geknallt hat. Wenn ich sage, es braucht keinen Gott, der Urknall reicht, dann heißt es, dass niemand mit nichts geknallt hat. Das ist Blödsinn. Nur, die Menschen haben etwas, nämlich diese Vorstellung, an die Stelle Gottes gesetzt, weil sie die Existenz Gottes nicht aushalten. oder die Evolution. Wir sollten uns mal so Sachfernsehen angucken, wo es über Natur geht oder über Evolution. Da kommen dann so Aussagen, die Evolution hat das und das gemacht, als ob die eine Person wäre, die was machen könnte. Also in ihren Gedanken kommen wir Menschen, in unseren Gedanken kommen wir überhaupt nicht ohne Gott aus. Aber wir ersetzen ihn durch etwas anderes, nämlich etwas, was wir wirklich handhaben können. Aber niemand von uns ist damit letztendlich ja zufrieden, sicher. Und deshalb brauchen wir Menschen alle irgendwas, an dem wir uns festklammern können, was uns Sicherheit gibt in dem Schrecklichen, was in unserem Leben passiert. Wir haben eben auch drüber gesprochen, was halt so passieren kann. Und wir erleben ja überall in der Welt, dass entsetzliche Dinge passieren können. Irgendwo müssen wir uns festhalten. Wir halten das nicht aus, diese Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit, dass da hinten dran ein Gott ist. Das ist unvorstellbar für uns. Das macht uns Angst. Wir haben Verhind gesungen, ganz am Anfang. Da habe ich gedacht, ob wir wirklich wissen, was wir hier singen. Jesus, stell uns in dein Licht. Aber das ist ja das, wovor wir Menschen Angst haben. Denn wenn das Licht Jesu hell wird, dann werden wir hell. Und dann wird unsere ganze beschissene Situation deutlich. Und das, was in dieser Welt wirklich los ist, das wird ja deutlich. Was das ist, was diese gesetzlichen Vorstellungen, an denen wir uns festhalten, das ist bei Menschen ganz unterschiedlich. Christen haben meistens so ein christlich-abendländisches Weltbild, an dem sie sich irgendwie festhalten. Die Menschenrechte und dass der Mensch im Grunde gut ist und was weiß ich, was es nicht alles gibt. Oft halten Menschen sich auch fest an religiöser Unterweisung. Nicht nur die Christen, auch andere. Wenn wir es bei anderen beobachten, sehen wir es manchmal. Ich möchte nicht negativ über andere herreden, aber wenn wir mal andere beobachten, dann sehen wir, wie verzweifelt es ist und wie verzweifelt dumm das oft ist. Im Koran, also die Moslem, der hat vier Grundprinzipien, also diese vier Dinge. Eines davon ist, dass man einmal im Leben nach irgendeinem Ort, einem Kuhkaff in Saudi-Arabien läuft und dann um so einen viereckigen schwarzen Kasten rumläuft. Und noch ein paar andere Dinge. Jeden Tag betet. Aber stellt euch mal den Gott vor, der sowas will eigentlich. Da hat niemand drüber nachgedacht. Dieser Gott muss komisch sein, wenn der will, dass wir irgendwo hinfahren und der will, dass wir fasten und der will, dass wir um so ein Ding rumlaufen und möglicherweise auch noch Kopftücher aufziehen. Versteht ihr? Aber die Menschen beziehen daraus ihre Sicherheit, dass sie diese Dinge tun. Das sollten wir nicht negativ nehmen. Denn das ist bei uns ja nicht anders. Wir alle, oder die meisten doch von uns, oder wir alle, nehme ich mal an, die wir jetzt hier sind, die haben irgendwann Gott erfahren. Nicht verstanden, wie Gott wirklich ist, aber Gott erfahren. Und zwar haben wir erfahren, dass Gott uns vergibt und dass er uns liebt. Und dieses Gefühl des Geliebtseins und dieses Gefühl, in direkten Gegenwart Gottes zu sein und dieses Gefühl, dass uns vergeben ist, dass zwischen Gott und uns nichts mehr ist, dieses Gefühl hat Gott uns geschenkt. Und das versuchen wir immer wieder zu wiederholen, indem wir eine Anbetungszeit halten. Da sind wir ganz wild drauf, weil das dieses Gefühl zurückbringt. Und ich sage auch nicht, dass irgendwas davon verkehrt ist. Schon gar nicht den Gott anbeten. Aber es geht um mehr. Das will Paulus uns heute deutlich machen. Es geht um mehr, wie dieses Gefühl, mit Gott verbunden zu sein. Es geht darum, wirklich diesem Gott persönlich zu begegnen. Egal, wie das entstanden ist. Damals wie heute gibt es auch Menschen, die scheinbar ohne Gesetz sind. Also diese Leute, die christlich geprägt sind oder religiös geprägt sind und die an irgendwas gesetzlichen Regeln festhalten, was auch immer das für welche sind. Die sind, ja, die werden weniger. Und es gibt Leute, die das nicht mehr machen. Gibt's. Aber, und das schreibt Paulus, da ändert sich nichts. Und zwar schreibt er Folgendes, das haben wir 2,15, das Verhalten dieser Menschen beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und im Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigung in ihren Gedanken. Das gilt für alle Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum es immer mehr Leute gibt, die nur noch kein Tiere mehr essen. Um der armen Tiere willen. Weil wir merken, irgendwie ist das doch nicht richtig. Also auch wenn ich alles abstreite, dass es mehr gibt wie diese Welt, ich werde dieses Gefühl nicht los, dass diese Welt so wie sie ist nicht richtig ist. Und dann versuche ich was gut zu machen. Oder im extremen Eintreten für Tierrechte. Neulich habe ich gelesen, dass es Leute gibt, die also dafür eintreten, dass den armen Bienen nicht mehr zugemutet werden muss, für uns Menschen Honig zu sammeln. Also das ist letztendlich genau dieselbe Neigung, irgendeine Regel zu haben, an der wir uns festhalten können, damit wir uns gut fühlen. Das ist etwas, was ganz normal ist, was jeder Mensch irgendwie hat. Und dieser Sucht nach einer Regel, nach etwas, was uns bestätigt, aha, du liegst richtig, dem widerspricht Gott. Und dem widerspricht Paulus. Niemand soll meinen, er sei dadurch, dass er bestimmte Gesetzesvorschriften einhält, vor Gott gerechtfertigt. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. All die Regeln führen immer, wenn man sie logisch zu Ende denkt, in die Verzweiflung. Selbst wenn ich sage, okay, mir tun die Viecher leid, ich esse kein Tier mehr. Auch das halten wir nicht durch, sondern wir versuchen dann Sonderregeln zu finden. Also okay, essen kann man es, aber nur, wenn sie vorher ein gutes Leben hatten. Aber versetzt euch mal in die Rolle eines Schweines und du sagst zu diesem Schwein, ja weißt du was, ich fress dich zwar auf, aber vorher soll es dir gut gehen. Also auch das funktioniert nicht. Oder selbst wenn wir versuchen, kein Tier zu schädigen, wir töten Millionen von Einzellern, indem wir nur atmen. Was wir immer tun, irgendwo passt es immer nicht in dieser Welt. Wir kommen aus diesem moralischen Dilemma, dass das irgendwie alles nicht zusammenpasst, kommen wir nicht raus. Und deshalb klammern wir so an irgendwelche Regeln. Jeder Mensch hat Regeln. Regeln, Traditionen, Vorstellungen. Irgendwas soll uns das Gefühl geben, hier bist du richtig. Du machst alles richtig. Du schädigst niemand. Und es gelingt uns nicht. Es gelingt keinem Menschen. Wir können, was wir machen, das löst nicht unsere Probleme. Und der Paulus hatte ja schon erklärt, was unsere Probleme löst. Unsere Probleme löst etwas anderes. Dieses Gesetz soll uns Sicherheit geben, das ist das, was wir, wonach wir immer wieder streben. Unabhängig davon, ob wir schon christlich geprägt sind oder nicht, und auch wir Christen, wir werden uns immer wieder erwischen dabei, dass wir an irgendwelchen Regeln versuchen, uns festzuhalten. Und das, was Paulus uns im Römerbrief am wichtigsten klar machen, ist, dass das nicht die Lösung ist. Das Dilemma ist ja, bei all dem, unserem Streben nach Regeln, wissen wir als Christen, gut, Jesus hat uns erlöst, er hat gewissermaßen für uns all diese Regeln gehalten, aber wir bleiben trotzdem verpflichtet, verantwortlich zu halten, denn das nimmt er uns ja nicht weg. Jesus hat uns ja nicht erlöst und dann zu Automaten gemacht, sondern er hat uns erlöst, hat all dieses Negative, was wir getan haben, was die Bibel Sünde nimmt, für uns auf sich genommen. Und dann hat er uns aber als Menschen, die verantwortlich bleiben, obwohl wir diesen Graben zu Gott nicht überspringen können, zurückgelassen. Wir sind immer darauf angewiesen, oder wir sind dazu aufgefordert, das zu tun, was Gott will. Nur wir können es nie. Wir können nie sicher sein, dass das, was wir gerade tun, das Richtige ist. Also wir sind letztendlich zur Heiligung verdammt, aber wir können nicht heilig werden. Wir können nicht so werden, dass Gott und wir mit uns zufrieden sind. Und unser Leben, ob als Christen oder Nicht-Christen, ist letztendlich, wenn wir es nicht einfach an uns vorbeirauschen lassen, ist ein fortwährendes Scheitern. Und der Römerbrief ist geschrieben, um uns zu zeigen, wo die Lösung ist. Dass wir trotz dieses fortgewährenden Scheiterns, aus dem wir nicht rauskommen aus eigener Kraft, wie wir so leben können und wie wir so Hoffnung und Zukunft haben. Und was uns als Christen am meisten hindert, das zu lernen, ist, dass wir immer wieder versuchen, irgendein Gesetz, eine Regel festzuhalten. Und Paulus will uns im Römerbrief dazu ja ermutigen, uns zeigen, warum das so wichtig ist, dass wir diese Regeln loslassen und uns nur noch an Jesus, an der Person wirklich festhalten. Und das macht er im 4. Kapitel und deshalb so ausführlich macht er, indem er zeigt, wie das bei Abraham war. Also wir können einfach mal das Leben Abrahams auf unser Leben übertragen. Wir erleben das anders wie Abraham, aber letztendlich erleben wir alle nach und sollen, wenn wir Gott wirklich nahe kommen wollen, sollen wir wirklich lernen, wie Abraham gelernt hat. Und darüber will ich noch was sagen heute. Am Anfang stand Gottes Zusage an Abraham. Ich will dich zum Segen setzen. Du sollst ein Segen sein für die ganze Menschheit. Und zwar hat Gott dem Abraham diese Verheißung gegeben, bevor er ihm das Gesetz gegeben hat, bevor er ihm erklärt hat, das und das musst du tun, damit du ein Segen bist. Ich will das, ich bin gnädig, ich will, dass du der Vater aller Menschen wirst, im übertragenen Sinn. Und zwar bevor das Gesetz kam. Also das Gesetz ist nicht dafür da, dass wir irgendwie wieder Gott wohlgefällig werden. Und das zeigt, und das zeigte den Menschen damals, soll uns zeigen, die Gerechtigkeit kommt eben nicht aus diesem Gesetz, aus irgendwelchen Regeln. Deswegen dürfen wir uns nicht dran festkrallen, sondern kommt, weil Gott sie uns schenkt. Das ist einfach so. Gott liebt uns und er schenkt uns dieses Gerechtfertigtsein, ohne dass wir etwas dafür getan haben. Dieses Dafür-Tun ist wichtig, weil wir verantwortliche Menschen sind, aber das rettet uns nichts. Das hat nichts mit unserer Rettung zu tun. Und Abraham ist das Beispiel. Und Abraham oder Gott fängt mit ihm an, mit dieser Verheißung, und dann tut er etwas, um ihn und nimmt ihm scheinbar diese Verheißung. Wir müssen uns vorstellen, die Menschen damals waren sich ihrer Sterblichkeit viel mehr bewusst. Sie waren sich viel mehr wahrscheinlich wie wir bewusst, dass sie Vorfahren und Nachfahren hatten. Also der Sinn ihres Lebens war gewissermaßen ihre Familie, dass sie Vorfahren hatten und Nachfahren hatten. Und dann sagt Gott einfach, komm aus deinem Vaterhand, Haus, geh in ein fremdes Land und ich will dich zum großen Volk machen. Er nimmt ihm alle Sicherheit, die er damals als Mensch hatte, in eine Familie, in eine Zahl von Vorfahren und Nachfolgen eingebettet zu sein, die nimmt er ihm und sagt, geh raus, lass dich nur auf mich ein. Und dann segnete er ihn mit ganz viel. Er hatte große Herden, es war ein reicher Mann, hatte viele Knechte. Also der hat wirklich was gemacht. Aber darin hat sich keine Sicherheit gefunden. Und dann hofft er darauf, aha, das alles, was Gott mir gegeben hat, das gebe ich meinem Sohn weiter und das ist meine Sicherheit. Und Gott hat ihm diesen Sohn verheißen. Und dann kam der nicht. Und der Abraham war nicht dumm. Und die Menschen damals waren nicht dümmer wie wir heute. Der hatte eine Lösung gefunden. So hilft er selbst, dann hilft er Gott. Die haben einfach einen Brauch eingeführt. Die Magd, also ihre Sklavin praktisch, die sollte anstelle von der Ehefrau ein Kind gebären und das ist dann der Nachfolger, das war der Ismael. Und Abraham hat gedacht, aha, das ist jetzt meine Sicherheit, mein Nachkomme, der Ismael. Und wieder kommt Gott und er sagt, schick diesen Ismael weg mit seiner Mutter. Gott nimmt ihm wieder seine Sicherheit. Und Abraham blieb nichts anderes übrig, wie zu hoffen, dass er noch einen Sohn kriegt mit einer Frau, die schon 90 war oder so. Und Gott schenkt ihm diesen Isaak, diesen Sohn. Und dann fordert er von Abraham, dass Abraham ihm diese Hoffnung opfert. Und Abraham tut's. Das ist genau das, Gott, das gilt für uns alle. Unser Leben leben wir, damit Gott uns alle Sicherheiten nehmen kann und uns nur noch übrig bleibt, uns an ihm selbst festzuhalten. Alles andere gibt uns keine Sicherheit. Wir können, was wir machen, wollen, was wir machen können, egal, was wir auch für Regeln. Die Israeliten oder das Volk Israel über 2000 Jahre hatten 600 Regeln, wie sie mit Gott klarkommen. Und der Paulus sagt, ich habe die alle gehalten. Und trotzdem muss ihn Jesus zum Schluss fragen, warum verfolgst du mich? der hat wirklich ehrlichen Herzens all das versucht zu halten, diese Gesetze. Und trotzdem hat er die verfolgt, hat die umbringen lassen, die letztendlich Gott nachgefolgt sind. Und das meint Paulus, wenn er schreibt, Gesetz macht Sünde bewusst. Wir können machen, was wir wollen. Wir kommen aus der Sünde nicht raus. Wir können so heilig leben, wie wir wollen. Wir kommen nicht raus. Das Einzige, was uns rettet, was uns Sicherheit gibt, es gibt sonst nichts, ist die Gnade Gottes, dass Gott uns seine Liebe schenkt. Wir müssen uns ja bewusst machen, diese Gesetze, die Gott letztendlich dem Volk Israel gegeben hat, das waren schon gerechte Forderungen, aber sie waren auch unendlich grausam. Versteht ihr? Sie waren beides zugleich. Auch dieses Gesetz, alle Regeln, das, was wir tun oder unseren schönen Lobgesänge, all das bringt uns nicht aus unserer Misere raus. Das hat nur einen Sinn, indem es uns dem Gott, an dem alleine wir uns festhalten können, wirklich ein Stück näher bringt. Versteht ihr, wie ungerecht oft das Gesetz ist? Im Gesetz, im mosaischen Gesetz steht, dass ungehorsame Kinder gesteinigt werden sollen. Ja, kein Mensch von uns macht es. Aber es lehrt uns, dass es für Gott wichtig ist, dass wir gehorsam lernen. Das bleibt von dem Gesetz übrig. Aber dieses Gesetz einhalten nützt gar nichts. Außer, dass wir wissen, aha, Gott ist gehorsam wichtig. Und weil wir so gelacht haben über das, natürlich wird niemand seine Kinder mehr steinigen, da sind wir drüber hinaus. Aber wieso versuchen wir oder ein Teil von uns Christen noch, Homosexuelle zu steinigen? Natürlich zeigt das, was da steht im Gesetz, dass Gott keine Homosexualität will. Aber das heißt doch nicht, dass wir die steinigen sollten oder dürften oder gar müssten. Versteht ihr? Das ist genauso ein Gesetz. Dieses Hass auf Leute, die irgendwie was falsch machen. Aus der wir versuchen, Sicherheit zu beziehen. Wenn wir Putin für einen Kriegsverbrecher halten, was er ja ist, dann sind wir nicht besser. Dann sind wir nur anders. All das bringt uns nicht raus. Es bringt uns nur eins raus. Die Gnade Gottes. Als Luther so den Römerbrief gelesen hat, er war ja Theologieprofessor und er sollte seinen Studenten gewissermaßen im Seminar den Römerbrief nahe bringen, da war er von einer entsetzlichen Frage gequält, die wir oft nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Christenheit hat es geschafft, über 1500 Jahre Angst vor Gott zu predigen, der in die Hölle schmeißt. Und der Martin wollte nicht in die Hölle. Der hatte Angst vor der Hölle. Und er war in einem unauflösbaren Dilemma. Ich kann machen, was ich will. Ich kann der frömmste Mensch sein. Es nützt nichts. Ich bin in Sünde verstrickt. Egal, was ich mache. Ich kann so viel Regeln aufsetzen, so viel beten und nichts tun und das tun und jenes tun. Ich komme nicht da raus. Und deshalb ist dieser Vers wirklich die Erlösung für Martin Luther und letztendlich auch für uns. Und wenn ich diesen Vers löse, das ist Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist bei Luther so, ich habe einen gnädigen Gott. Dieses Aufatmen, das ist das, wo Paulus die Menschen damals hinführen wollte. Und das ist das, wo er uns heute hinführt. All das, was wir tun und machen, so wichtig wie unser Leben ist und so wichtig wie unsere Heiligung ist und so wichtig wie unsere Anbetung ist, bringt uns nur in die Richtung Gottes. Aber es bringt uns keinen gnädigen Gott, den haben wir schon. Das, denke ich mir, ist das, was wir als Christen empfinden. Und das Problem bei diesem Gefühl, Friede mit Gott trotz Sünde, das ist etwas, was uns so das Nicht-Christsein so unverständlich macht. Denn wir alle, die wir hier sind, haben ja irgendwie mal emotional zumindest erlebt, aha, Gott ist dir gnädig und du hast Friede mit ihm. Wir alle haben keine Angst mehr vor Gott. Und deshalb fällt es uns manchmal auch so schwer, die richtigen Dinge zu tun. Also noch Druck zu haben, das Richtige zu tun. Also dieser Friede mit Gott, das ist etwas, was wir für heute, wenn wir das festhalten, wir haben Friede mit Gott zwischen Gott, dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und uns passt kein Blatt dazwischen. Kein Vorwurf, kein Schatten, kein gar nichts. Aber nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Sein Kreuz ist das, was uns völlig mit ihm verbindet. Wir müssen uns nicht abzappeln, um in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Dieser Friede mit Gott ist etwas, was wir in jedem Augenblick unseres Lebens leben dürfen. Egal, was passiert oder was nicht passiert. Das ist die Mitte unseres Christseins. Friede mit Gott. Das zwischen Gott, dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde und uns nichts dazwischen passt, außer Jesus und er, der für uns gestorben und auferstanden ist. Alles andere, was wichtig ist in dieser Leben, was uns Not macht, all, was wir zu tun haben oder zu lassen haben, ändert nichts an dieser Beziehung. Das hat mit dieser Beziehung zwischen Gott und uns überhaupt nichts zu tun. Das kommt danach. Und das ist das, was wir immer wieder neu lernen müssen. Und dafür ist der Römerbrief letztendlich geschrieben, damit Martin Luther aufatmen konnte. Er hat einen gnädigen Gott und wir haben den auch. Amen.